Also ich bin mir sicher, wenn die Menschen mutiger wären beim Einrichten oder bei allem, die würden ihre Wohnungen und Häuser viel mehr lieben und würden die auch nicht so oft umgestalten, weil es ist dann einfach ihres.
Our House, der Salon-Podcast, moderiert von Anne Petersen und Antje Weber, präsentiert von Jaguar Deutschland. Heute zu Gast bei Our House ist die Architektin und Produktdesignerin Marie Aigner. Marie lebt in der denkmalgeschützten Dieselvilla, benannt nach dem Erfinder des Dieselmotors, der sich diese imposante Villa zu Beginn des 20. Jahrhunderts in München hat erbauen lassen. Sie hat die Belle Etage mit viel Farben, Stoffen und originellen Designideen aus der Vergangenheit ins Jetzt geholt. Und sie hat neben ihrem Sohn noch einige andere Mitbewohner, ihre akustischen Schalldämpfer, die wie Skulpturen aussehen und schön und praktisch zugleich sind. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Marie Aigner, herzlich willkommen bei Our House. Ich bin heute in München bei Marie zu Gast in der Rudolf-Diesel-Villa. Das ist echt ein besonderes Haus in Bogenhausen, das der Erfinder des Dieselmotors sich gebaut hat vor 100 Jahren.
1899 bis 1902.
Ein historisches Gebäude. Wie hast du es gefunden?
Ich kannte es vom Sehen, weil es liegt auf dem Radweg nach München rein. Letztendlich. Und gefunden habe ich es über ImmoScout.
Verrückt, dass man sowas findet.
Ja, aber ich meine, ich kann euch jetzt irgendeine Geschichte erzählen, aber das ist Fakt. Also das Ding war auf ImmoScout und zwar auch genutzt durch eine Anwaltskanzlei und jetzt wird es nämlich total schräg. Und die Anwaltskanzlei, also ich hatte mein Büro damals in der Redwitzstraße.
Du bist Architektin?
Ich bin Architektin, genau. Und mein Sohn ist jetzt 15, der Oskar, und mit dem bin ich dann quasi nach München gekommen, hatte dann das Büro in der Redwitzstraße und eine Etage über mir war ein Anwaltsbüro. Und als wir ausgezogen sind, hatte ich dem eben besprochen, wo ich hinziehe und dann haben sie gesagt, hey, da kommen wir her. Also die waren gerade kurz vorher quasi eingezogen und das waren genau die Vormieter hier. Also ich meine, München ist jetzt nicht groß, aber also so klein hatte ich jetzt die Stadt irgendwie auch nicht angeschaut.
Wie, die haben vorher hier residiert, aber als Kanzlei.
Als Kanzlei, ja. Das war vorher, war der Bereich, den wir jetzt bewohnen und bespielen, waren vorher eine oder zwei Kanzleien. Ich weiß es gar nicht, weil es war auch alles irgendwie so ganz komisch aufgeteilt und es waren Armadas an Steckdosen und an Antennen.
Das Besondere ist, dass ihr es als Familie genutzt habt oder hier eingezogen habt, dass es wohnlich gemacht habt. Und als du erstes Mal dir das angeguckt hast, was waren die Gedanken? War das Liebe auf den ersten Blick?
Nee.
Nein?
Nee, von draußen schon. Ich mag das Gebäude, also es ist jetzt nicht Jugendstil des Neoklassizismus und es ist also sehr prominent irgendwie an der Ecke.
Erzähl doch mal, Marie, als du das erste Mal das Haus angeguckt hast, was hat dir gefallen oder was fandst du interessant?
Also das Gebäude von außen fand ich wahnsinnig imposant und toll. Es hatte auch irgendwie wirklich eine schöne Aura. Als ich dann das erste Mal reinkam, dann dachte ich mir, oh Gott, nee, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt.
Wie haben die Kinder reagiert?
Die sind schreiend wieder raus und haben erstmal das Gebäude von außen inspiziert und es hat ja so Kellerräume und die haben wirklich in jeden Kellerraum reingeguckt und haben dann gesagt, da liegt der und da ist die Leiche und das war der Kohlenkeller. Und
also ganz, es war ein bisschen gruselig.
Ja, es war total gruselig und die wollten auf alle Fälle hier nicht einziehen und haben auch gemeint, also sie lesen zwar Harry Potter, aber sie haben jetzt keinen Bock irgendwie in Gryffindor da irgendwie den Rest ihres Lebens zu verbringen.
Und die Gryffindor-Assoziation war, weil...
Die Eingangshalle. Die Eingangshalle ist nach wie vor, ist getäfelt mit dunklem Nussbaumholz auf eine Höhe von 5 Meter und drüber hast du dann noch eine umlaufende Galerie, auch nochmal 1 Meter hoch, ist auch wieder dunkles Holz. Dann hast du eine dunkle Kassettendecke auf 8 Meter Höhe. Ich meine, oder 8,40 Meter ist natürlich der Wahnsinn, aber trotzdem. Also es ist wahnsinnig viel Holz und es ist dunkel. Und ich kann mich auch daran erinnern, in meiner Kindheit, also meine Großeltern hatten selber ein, sag ich mal, ein sehr imposantes Gebäude oder vielleicht war es früher dann auch mal irgendwann wie ein Schloss und mit Samtvorhängen und allen möglichen und Ritterrüstungen, es war grausig.
Wo stand das?
Stand in Niederbayern.
Bist du in Bayern aufgewachsen, ja?
Von meinem 13. Lebensjahr an war ich in Niederbayern und davor ab und an zu Besuch, ja. Und die hatten einfach dieses Gebäude und es war für mich Horror. Ich fand das einfach toll, wenn man in einer quadratisch praktisch guten, hellen, mit möglichst viel Glas Gebäuden ist.
Ihr habt euch dann ja entschlossen, als Familie hier einzuziehen.
Ja.
Und die Mission war dann, wie macht man das wohnlich? Ich sitze ja jetzt bei dir in dieser Eingangshalle, die du sehr interessant gestaltet hast. Wie bist du da vorgegangen?
Ich saß tagelang in dieser Eingangshalle.
Und hast sie auf dich wirken lassen.
Und habe sie auf mich wirken lassen und habe dann eben festgestellt, was an dem Gebäude toll ist, ist, dass du hast nicht überall gleichzeitig Licht und Schatten, sondern du kriegst tatsächlich mit, wie die Sonne tagsüber wandert. Und in der Eingangshalle hast du am Morgen einfach einen Lichteinfall, der ist unbeschreiblich. Du hast hier farbige Glasflächen in den Fenstern und das hat dann tatsächlich fast was Sakrales. Also ich bin nach wie vor, wenn ich hier arbeite und habe die Möglichkeit, dass ich irgendwas nicht auch wirklich am iMac, weil ich die großen Bildschirme brauche, bearbeiten muss und ich kann was am Laptop bearbeiten, sitze ich ja morgen hier. Ich liebe Licht und ich finde, Licht ist auch eine Form von Energie, genauso wie Schall, da kommen wir dann später dazu. Und es war wirklich beeindruckend. Und ich habe da tatsächlich also tagelang verbracht und hatte dann verschiedene Ideen. Es war immer die Idee, dass man irgendwas vor dieser Oberfläche quasi anbringt. Und ich hatte mit farbigem Glas, ich hatte mit Spiegeln mir Dinge überlegt. Als Provisorium ähnlich wie die Leuchten drüben im Esszimmer. Das sind auch Provisorien aus 2015. Und die Provisorien, die halten ja am längsten, wie wir alle wissen. Also ich hatte dann einfach die ganze Kunst, die ich im Keller hatte oder in Lagern, hatte ich dann angefangen, hier aufzuhängen.
Auf die Paneelen hast du
auf die Paneele hängt. Ja, ja. Also auf die Paneele, aber auf die Träger. Also nicht rotzfrech irgendwie in die Mitte einen Nagel reingehauen, sondern tatsächlich immer auf die Querträger oder seitlich an den Längsträgern.
Und über dem Kamin hängt auch einer?
Ja, das ist mein, über dem Kamin, das ist tatsächlich das allererste Bild, das habe ich mit 15 gekauft. Das ist ein Föt, den hatte ich in Budapest, da war ich mit einer Freundin von mir, ich stand tagelang in der Galerie vor einem Bild und habe dann am dritten Tag das Bild rechts daneben gekauft. Das ist das. Hatte dafür, damals gab es noch Sparbücher, mein Sparbuch geplündert, habe nachts in dem Ford Fiesta übernachtet, also sie im Doppelbett. Also wir hatten natürlich zwei Bettzimmer, also ein Doppelzimmer, keine zwei Einzelzimmer gebucht. Also sie hatte dann das ganze Zimmer für sich und ich hatte den ganzen Ford Fiesta mit dem Bild für mich, ja.
Du hast ja eine Sammlung hier und also eine sehr, sehr unterschiedliche Sachen, die du hast.
Absolut, aber es ist auch, ich sage immer, es ist keine Sammlung, es ist ein Sammelsurium. Ich habe zwischendurch auch aufgehört zu sammeln, weil sich der Kunstmarkt extrem verändert hatte. Und ich habe dann am Ende ja auch angefangen, meine eigenen Dinge zu machen und zu kreieren. Also ich bin ja selber fast ein bisschen in Richtung Kunst abgedriftet mit diesen Collectibles.
Du hast jedenfalls, wenn man durch das Haus geht, auch in der Küche hast du Petersburger Hängung auf sehr knalligen Grün.
Ja.
Was ein netter Kontrast ist zu diesen Kacheln. Ne? Es ist halt so, es ist ein schöner Bruch.
Für mich war Architektur auch ein Studium Generales. Also es ist jetzt nicht einfach irgendwie ein Studium, wo du jetzt Konstruktion lernst. Für mich war auch nie klar, wie ich wirklich dann später als Architekt arbeite. Aber ich wollte dieses Studium abschließen und das einfach irgendwie alles lesen und wissen, was es in Form von zwei- oder dreidimensionaler Gestaltung gibt und welche Geschichten dahinter hängen und welche Historie und welche Philosophie. Und ich habe einfach immer versucht, dass die Gebäude, die ich ablieferte oder eben im Kleinen dann die Produkte oder die Elemente oder die, sage ich mal, Innenausbauten, dass es tatsächlich Architektur ist. Und ich wollte tatsächlich, dass die Kunden, die Bauherren etwas Besonderes haben, also wie ein Maßanzug.
Mhm. Aber das ist jetzt auch ein Maßanzug, in dem du wohnst, weil dieses Objektgebäude gibt es ja auch nur ein einziges Mal, was er sich hier hat bauen lassen. War das eine schöne Herausforderung für dich, das zu gestalten und wohnlich zu machen?
Also am Anfang dachte ich mir, boah, ich habe überhaupt keine Zeit. Dann sind so Schnellschüsse wie die Hängung. Und ich glaube, das hat dann vielleicht Rudolf Diesel auch irgendwie eingefordert. Es hat alles viel, viel länger gedauert, als ich es gedacht hatte. Also wir sind ja hier nicht eingezogen und ich dachte dann, ich bin da zwei, drei Jahre beschäftigt, das Ding irgendwie so hinzubekommen, wie ich es haben will. Aber es hat dann sogar noch länger gedauert. Ich habe das Gefühl, er hat mich gebändigt und ich habe es oder ihn gebändigt. Und eigentlich nicht gebändigt. Gebändigt ist so arrogant. Es ist,
ich, zu deinem gemacht?
Nee, das klingt auch arrogant. Also ich will mich nicht drüber stellen. Du kannst dich über sowas nicht drüber stellen. Aber ich kann auch nicht sagen, ich habe mir es angeeignet. Wir sind ein gutes Team, sage ich einfach. Also es ist auch verrückt, was man aus diesem Haus oder was das Haus mit sich machen ließ. Also und wie modern. Ich finde, das wirkt ja auch jetzt wahnsinnig modern.
Es ist total modern.
Also es ist eigentlich wie wenn ich so ein Röschen wach geküsst hätte. So ist vielleicht das Positivste. Also auch wenn man jetzt mit so einem banalen alten Märchen anfängt.
Aber ich finde es eklektisch und es ist wild und es gibt super viel zu entdecken, wenn man hier reinkommt. Also es ist spannend, es ist lebendig.
Und mich hat es ehrlich gesagt...
Nicht staubig.
Und im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube, ich das erste Mal reingekommen bin, war ich traurig. Weil ich immer gedacht habe, boah, was hat man aus diesem Prachtstück irgendwie gemacht? Also was ist da draus geworden, weil es die Menschen nicht verstanden haben, weil man Angst davor hatte, weil ich habe keine Ahnung, warum.
Ja doch, Angst ist vielleicht, es ist jedenfalls sehr... Ja, es schüchtert einen auch schnell ein oder kann einen schnell einschüchtern. Als es damals gebaut worden ist, wurde da viel drüber geschrieben.
Aber ich finde, dass die Leute eben nicht nett drüber geschrieben haben und auch nicht nett über ihn. Und ich muss sagen, also Diesel war ein Anthroposoph. Mittlerweile bin ich so happy, dass wir hier geblieben sind. Und ich bin auch so stolz auf das Haus, aber nicht unbedingt auf, was ich draus gemacht habe, sondern generell. Und ich bin einfach glücklich, dass es die Leute jetzt wieder sehen, so wie es damals gewesen sein muss. Und ich sag mal, welchen Wert und welche Wertschätzung es damals auch, also auch viel Neid, aber auch sehr viel Wertschätzung. Das viel irgendwie, dass man eben viel mit Protz und er hätte sich verhoben mit dem Gebäude finanziell und.
Hat er für 900.000 Mark bezahlt, was irgendwie wenig jetzt klingt, oder?
Es war aber für damals natürlich verrückt.
Also es war luxuriös.
Ja.
Es war total luxuriös. Und wahrscheinlich konnte er sich das eben leisten mit diesem Verkauf seiner Erfindung.
Ja,
und am Ende war er aber, glaube ich, tragisch geendet.
Mhm. Also man weiß nur, wo es geendet hat, auf der Überfahrt nach England, aber man weiß jetzt nicht wie. Also ob er vom Schiff gefallen ist, weil unruhiger Seegang ist, er draußen war und kam irgendwie eine Welle, das kann ja auch sein. Ob er runtergeworfen wurde, ob er Suizid begangen hat. Also der hat ja gerade Verhandlungen anscheinend mit England geführt, den Dieselmotor an die Armee zu verkaufen, also für die U-Boote. Rudolf Diesel hat ja hier tatsächlich auch Lesungen gehalten. Es gab hier Salons, es wurden heftigste Diskussionen geführt und ich glaube das sofort.
Also hier, es funktioniert auf zwei Ebenen. Unten hast du Küche, die Eingangshalle, die du auch nutzt als Lounge, oder? Könnte man sagen?
Ja, als Lounge und letztendlich ist es also das, also sage ich mal, Centerpiece, also von der Galerie.
Also von, du kannst von unten runter gucken und siehst eben diesen Raum. Und dann gibt's noch ein Wohnzimmer, ein Esszimmer und dein Arbeitszimmer.
Ja, also Wohnzimmer ist oben. Also das hier ist dann tatsächlich wie so ein Salon oder auch Besprechung.
Und dann ist noch sehr auffällig, dass du viel mit Stoff gearbeitet hast. Also erstmal Vorhänge auch ganz klassisch. Warum ist der Vorhang hier von der Lounge in die Küche?
Ja, aber dahinter ist ja Garderobe und Rumpelkammer.
Und die versteckt sich hinter dir.
Versteckt sich, ja. Genau. Und ich finde, der Vorhang, der bricht auch diesen Aufgang und dieses Riesentreppenhaus. Also dafür ist er eben auch.
Und du hast eine ziemlich charmante Gästetoilette direkt in die Treppe gebaut.
Mhm. Auf dieser Ebene. Es gab überhaupt keine Toilette. Es gibt eine Toilette, die ist draußen im Eingangsbereich.
Mhm.
Aber dann musstest du halt jedes Mal wieder rausgehen. Und aktuell ist es ja quasi ein gemeinsamer Flur. Also fand ich das irgendwie unpassend. Und von daher gibt es jetzt hier ein WC mit Hebeanlage. Und die ist eingebaut wie so eine Schiffstoilette.
Witzig. Und oben hast du Schlafzimmer und TV-Lounge und das sind so die privaten Räume.
Genau.
Ja? Ja. Aber wenn du Gäste hast, hält man sich hier unten auf.
Ja.
Also du wohnst hier und arbeitest hier. Alles in der Dieselvilla.
Mhm.
Ja, hast du kurze Wege.
Absolut.
Das andere, was ja sehr, sehr auffällig ist, sind eben die ganzen Objekte, die du gestaltet hast. Ja, die sind fast so wie Scheinriesen. Man sieht sie vom Weiten und weiß gar nicht so genau, aus welchem Material sie sind. Wie hat es angefangen mit diesen Objekten, die für Ruhe sorgen?
Hier findest du nur Prototypen.
Du lebst mit deinen Prototypen-Babys.
Genau, ich lebe mit meinen Prototypen-Babys und mit den ganzen Mängeln, die die haben oder eben manche auch nicht. Und du hast hier zwei unterschiedliche Kategorien.
Ja.
Das eine, also da sitzt du auch gerade drauf, das sind die Editionen. Die gibt es in kleinen Serien. Die sind durchwegs alle gefertigt aus recycelten alten Plastikflaschen. Das sieht
die
dann
Stühle?
Aus, ja.
Aber es fühlt sich so filzig an.
Ja, es ist auch eine Art Filz, also ein Feld, ein Vlies. Aber es sind eben alte Plastikflaschen. Das ist Carrara Mama, wo du gerade drauf bist.
Das ist der Tisch. Das ist
aber
der Tisch.
Es gibt sogar Tische.
Aber
aus,
der ist nicht von dir.
Material. Nein, nein, der ist von See London. Und das andere, was du eben noch siehst, zum Beispiel wie die Chaiselongue oder die Teile, die an der Wand hängen oder von der Decke oder eben auch dieser große Cone, der da mittig von dem Lüster runterhängt. Das sind alles Einzelstücke und die sind tatsächlich aus Produktionsresten oder Abfällen gefertigt.
Und wozu dienen die?
Der Absorption von Raumschall. Ja.
Wann hast du angefangen, diese Objekte zu entwerfen?
Vor ein paar Jahren, also ich hatte...
War das ein Auftrag oder ist das
ja,
eher...
Ich hatte einen Auftrag, ein Firmengebäude für einen Hersteller von Akustikprodukten zu kreieren, zu bauen. Und im Zuge dessen hatte ich dann auch den Innenausbau mitgemacht. Und beim Innenausbau ging es natürlich darum, dass man wie eine Art Showroom hat für die Akustikprodukte, die er hat. Und dann hatte ich damals tatsächlich schon die Produkte verändert, indem ich, die waren einfach weiße Deckensegel. Und dann hatte ich die mal hochkant und als Lamelle oder ich hatte verschiedene Platten farbig gemacht und wie so ein Wandbild angeordnet oder auf verschiedenen Ebenen. Oder ich hatte im Absprechen natürlich mit dem Brandschutz im Treppenhaus wirklich Installationen gebaut. Aber ich fand das damals spannend, eben weil es so hässlich war und so langweilig und so technisch.
Also es war erst eine Auftragsarbeit,
ja,
dass du so Sachen entworfen hast und versucht
genau
hast, das Beste da rauszuholen.
Ich habe später dann nochmal von derselben Firma einen Auftrag bekommen, ob ich von ihnen diese Akustiklinie überarbeiten könnte. Und das war dann quasi mein erster so richtig größerer Auftrag als Produktdesigner. Und daraus, also in der Folge, hat sich dann quasi diese, ich nenne es ja Knockout-Akustik, weil der erste Entwurf war dann tatsächlich so ein Boxsack, also von diesen freieren Entwürfen. Aus diesen ganz technischen, simplen Entwürfen hat sich halt dann, sage ich mal, so eine crazy Linie entwickelt, weil ich mir halt dann gedacht habe, okay, nach der Pflicht folgt die Kür.
Genau, also lass uns über die Kür reden, weil
ja,
die ist spannend und ich glaube, ja, die ist auch für Leute interessant, die vielleicht nach sowas suchen, oder? Und damit leben wollen. Wem würdest du sowas empfehlen? So einen, diesen Kaktus zum Beispiel, den gelben, der hier steht.
Der ist auch aus dem Vlies, also aus alten Plastikflaschen letztendlich. Und den Kaktus gibt es sechsarmig und vierarmig und in jeder Rallfarbe und unbeschichtet in den Grundfarben, in denen das Material erhältlich ist. Und im Prinzip den Kaktus kann man sogar ins Wohnzimmer stellen, finde ich.
Aber der saugt... Der
ja, ist kein Schallsauger, ist ein Schallabsorber. Also wenn du den jetzt vorne in die Ecke stellst und wir sprechen hier, dann wird er gegen den Raumschall oder gegen den Lärm hier wenig machen können. Aber wenn der jetzt hier stehen würde, dann absorbiert er einfach unseren Gesprächsschall auch. Ist tatsächlich so. Ja.
Also es ist für große Wohnungen oder wo würde man den einsetzen?
Ja, du hast die Elemente, die kannst du natürlich additiv einsetzen. In jeder Wohnung, in jedem Büro, in jeder Besprechung.
Aber wer braucht den? Also ist es ein Designobjekt, was einfach auch dann toll aussieht?
Mhm.
Oder hat es einen Nutzwert?
Ja, es hat natürlich ein Nutzwerk. Also es hat ja im Prinzip jede Gastronomie, jedes Büro, jedes Großraumbüro, alle haben irgendwie ein Problem mit dem Lärm. Also du hörst ständig, was der Nachbar neben dir sagt. Oder bei Büros, die sind alle verglast. Dann hast du noch mittig in der Decke vielleicht einen Schallabsorber. Trotzdem verwuselt sich der ganze Schall in den Ecken. Und dann stellst du zum Beispiel so einen Kaktus hin.
In Restaurants ist das ja auch oft schwierig, ne? Wenn man versucht, sich zu unterhalten. Und dann ist der Lärm im Restaurant so laut, dass man quasi
ja,
gar kein Zwiegespräch führen kann, ne?
Ja, oder du hörst den Nachbartisch, aber du hörst nicht mehr dem gegenüber, mit dem du dich eigentlich unterhalten willst.
Und dieses Sofa mit diesen lustigen Rollen da drauf,
ja,
das ist eine Chaiselongue oder was ist das?
Ja, das ist eine Chaiselongue und da ist die Unterkonstruktion, also du sparst ja komplett die ganze Auflage oder das Horizontalelement, weil die Rollen sind auch komplett mit den alten Plastikflaschenresten, also mit diesen Vlies gefüllt und dadurch extrem stabil. Also kannst dich da draufsetzen Und die Unterkonstruktion ist eben auch wieder aus demselben Material. Und das Ganze ist aber, sieht irgendwie witzig aus, weil die Stoffe der Rollen sind eben aus alten Hermes-Stoffen
gemacht. Hattest du den gekauft?
Nee.
Nee?
Nee, das sind Reste. Also das.
Haben sie dir die überlassen?
Genau, die hatte ich noch bekommen.
Das aber es ist ein Einzelstück.
Das ist ein Einzelstück.
Das ist wahnsinnig schön. Das ist super schön.
Danke.
Das alles sozusagen fertigst du an oder zeichnest du es erst oder da drüber hängt, über der Chaiselange hängt auch ein Raumobjekt, ne?
Aus, ja.
Was ist das?
Ja, das sind Produktionsabfälle, also Melaminhartschaumfasern, die entstehen bei der Produktion von einem Produkt, das nennt sich Rondo und dahinter hängt ein alter Kelim.
Zeichnest du die Sachen oder?
Nein, sowas zeichne ich nicht. Also diese Einzelstücke oder auch rechts, das sind eben von Loro Piana, sind das Produktionsreste und der Kelim, das ist ein alter Hochzeitskelim aus Marokko. Ich habe den so auch nie wieder gefunden, also für sich auch ein Einzelstück letztendlich. Sowas zeichne ich nicht. Da habe ich die Sachen dann tatsächlich rumliegen, die ich eben bekomme, weil ich während der Pandemie hatte ich eben Hermes, Loro Piana, Nymphenburg Porzellan, also von Nymphenburg hast du jetzt hier zum Beispiel die Eule, dann drüben den Ara im anderen Zimmer oder den Scherbenhaufen mit der Lampe, die rauswächst. Mhm. Das ist alles Nymphenburg. Also ich habe einfach während der Pandemie, bin ich ja nicht mal mehr an diesen Fließstoff, also der aus den Plastikflaschen gefertigt wurde. Man ist ja an nichts gekommen, ist an kein Melaminhartschaum gekommen, man hat einfach kein Material erhalten. Und da hatte ich dann einfach rumtelefoniert und rumgeschrieben an alle Partner, an alle Kunden, wer was in irgendwelchen Mülltonnen oder Lagerräumen noch
sehr
hat.
Sehr toll. Das, so ist das entstanden?
Ja,
aus deiner Aktion heraus?
Also die letzten Jahre wurden, also einfach auch durch den Trend zum Großraumbüro, wurden auch die Arbeitsräume immer lauter und es gab aber keine richtig guten Akustiklösungen. Und ich bin halt ein Freund davon, dass man halt dann Lösungen präsentiert, die den Raum halt nicht einschränken, sondern bereichern. Also gehst du am effektivsten, kommst du über die Decke. Also ich habe ja auch viele Produkte für die Decke gemacht und dann über die Wände. Aber es gibt ja trotzdem dann immer wieder Optionen oder Möglichkeiten, wo man eben sagt, ich brauche aber noch was für eine Ecke oder ich will jetzt nichts an die Wände, ich will nichts an die Decke. Und dafür sind halt dann diese Elemente noch. Und die Elemente sind halt auch deswegen entstanden, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt schon mit dem Material arbeite, was kann man denn mit dem Material noch machen? Kann man dem Ganzen nicht noch irgendwie einen anderen Nutzen geben? Und so ist halt dann zum Beispiel diese Möbelserie entstanden.
Dann bist du ein bisschen zur Expertin jetzt geworden, was so Akustik-Design-Objekte angeht.
Ja, also zumindest war ich der Pionier. Ob ich jetzt der Experte bin, also ich bin jetzt im Bereich der Absorption, du hast ja dann noch Reflektoren, Resonanzkörper, ach Gott, da gibt's ewig viel, da bin ich ein wenig bewandert, aber jetzt auch nicht großartig bewandert.
Machst du weiter denn in der Nische?
Ja, ich mache in der Nische mit Sicherheit weiter. Ich werde noch ein bisschen mit Materialien experimentieren. Ich werde jetzt nicht mit Kork, das machen ja schon einige. Aber ich versuche auch mit natürlichen Rohstoffen zu arbeiten. Und ich denke aber jetzt mittlerweile ist die Zeit dafür auch in der Architektur gekommen. Und das heißt, dass ich nicht nur weiter in der Akustik, sondern auch wieder im Bereich Architektur oder Rauminstallationen oder auch vielleicht sogar Interiors. Ja.
Also hat dich das Haus beeinflusst in deiner Arbeit und in dem, was du gerade tust?
Sicherlich und vor allen Dingen während der Pandemie. Weil während der Pandemie habe ich ja mit den Collectibles angefangen und mit diesen Einzelstücken und die habe ich auch hier, also die meiste Zeit. Ich war zwar immer noch im Studio draußen in Maisach, aber ich habe tatsächlich also ihn und auch ihn zum Schluss hatte ich oben auf der Galerie aufgehängt und habe da dran genäht und
gearbeitet.
Ich
habe auch den Eindruck, wie du über die sprichst, als ob das so deine Mitbewohner sind.
Absolut, also die haben ja auch alle Namen, also es sind der Oskar, Klaus, Bertha, Elsa und also die Einzelstücke hatte ich dann irgendwie anders genannt, das heißt dann irgendwie Wedding Dress oder Sound Dress und Sound Carpet, aber bei der Edition war es tatsächlich so, dass ich denen einfach Vornamen gegeben habe, also wie Familienmitglieder.
Bestimmte Sachen kann man eben, wie den Kaktus, kann man kaufen?
Ja, Teilchen, ja.
Und andere Sachen könnte man auch bei dir in Auftrag geben?
Im Prinzip ist alles käuflich. Also ich bin käuflich. Nee, also du hast die Edition, die gibt es eben in diesen kleinen Auflagen, die werden immer wieder gefertigt.
Und der Boxsack zum Beispiel,
der Boxsack ist ein Einzelstück, aber die sind natürlich auch am Ende zum Verkauf da.
Also oben ist ja eine alte Lampe und da drunter hängt, ich weiß nicht, sieht aus, sieht ja auch aus, auch diese Lampe da drüben oder die, als ob das auf den ersten Blick könnte man denken, es ist Marmor.
Ja.
Aber es ist...
Ja, das finde ich aber eben das Tolle. Also zum einen, das sieht immer aus, wie wenn es sehr schwer wäre. Am Ende ist es dann nicht so schwer. Und du hast ja den Eindruck auch bei der Chaiselong, dass es Marmor ist, Carrara-Marmor, aber ist es nicht. Also es ist von mir auch absichtlich, dass wir halt hier diese Carrara-Marmor-Platte haben. Und dann hast du halt als Counterpart und die Plastikflasche.
Du spielst also damit, auch
ja,
mit
ja, total. Also ich liebe einfach, also Trompe-l'œil war immer ein Ding, das hat sich wahnsinnig geliebt, auch in der Architektur, dass ich Flure, dass ich dann eine Wand schräg gestellt habe, dann sah der Flur viel, viel länger aus, als der zum Beispiel irgendwie ist. Oder dass man einfach mit Gegensätzen spielt, dass man mit Illusionen spielt. Ja, finde ich einfach extrem spannend.
Eine andere Frau, die hier sehr präsent ist, ist Kate Moss. Wie kommst du zu dem Bild?
Ja, ich war mal großer Fan von ihr.
Von wem ist das?
Frag mich nicht. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also ich habe das durch Zufall in die Hände bekommen und seitdem ist es hier. Ja.
Es ist cool. Sie blickt hier so ganz nonchalant über deine Mitbewohner und beim Treppenaufgang.
Und auch da ist es eigentlich wieder ganz witzig, weil es ist wie ein Provisorium da gelandet und es blieb die ganze Zeit hängen.
Und was hängt bei dir im Schlafzimmer über dem Bett?
Über dem Bett hängt gar nichts. Also es hängt schräg gegenüber ein Ralf Müller, die Zugspitze, weil du halt auf dieses Blaue und Weiße guckst. Und dann hängen noch 4 Arbeiten von Gormley. Also Skizzen, aber natürlich nur.
Und dann die Sofa ist ja auch sehr prägnant. Was ist das?
Es ist die DS60 von Disede.
Aus dunkelblauem Leder, oder?
Nee, es ist nicht dunkelblau. Es ist ein Blau passend zu dem Teppich, der am Boden liegt.
Sieht jedenfalls toll aus.
Also ausnahmsweise liegt bei mir der Teppich am Boden. Und der ist eben auch angefertigt worden nach einem Entwurf. Und von den Farben hatte ich dann eben mit Disede gesprochen. Und die konnten mir dann genau in diesem Blau.
Auf jeden Fall hast du einen sehr mutigen Geschmack, weil es ist echt, finde ich, sehr eklektisch. Und dann doch wirkt es wie so ein in sich geschlossenes Kunstwerk, alles zusammen.
Ja, stimmt. Also der Teppich hat eine komplett andere Formensprache wie tatsächlich dann der Vorhang dahinter. Aber ich finde, es funktioniert. Und
ja, genau, das sage ich ja auch.
Ja, ja.
Es ist in sich also dann wieder sehr stimmig.
Und ich finde, dass man eben mit Mut in der Gestaltung, ich finde es einfach immer spannend. Es kommen wahnsinnig spannende Sachen raus. Die meisten kommen dann rein oder auch in Häusern, die ich gemacht habe. Und die Reaktionen, finde ich, sind immer ganz erstaunlich. Also bei vielen Menschen, wo ich mir gedacht hätte, boah, die finden es bestimmt ganz gruselig oder schrecklich. Und die sind dann angetan. Aber in der Regel sagt jeder, hätte ich so nicht gemacht. Ja.
Aber du traust dir was, aber findest du generell, dass man sich mehr trauen sollte, dass die meisten ängstlich sind?
Ja. Und deswegen, also ich bin mir sicher, wenn die Menschen mutiger wären, beim Einrichten oder bei allem, die würden ihre Wohnungen und Häuser viel mehr lieben und würden die auch nicht so oft umgestalten, weil es ist dann einfach ihres. Also das ist dann
das ist ein guter Punkt,
ihr Ding
ich.
Und das ist dann auch was Besonderes. Also es wird ja oft das genommen, was der Nachbar hat oder die beste Freundin oder die Frau von dem oder die Familie XYZ. Und das macht man, um nicht anzuecken, glaube ich. Oder weil man sich denkt, das gefällt mir und ich traue es mir nicht zu. Aber es ist ein totaler Blödsinn. Also es hat ja jeder, das, was ihm gefällt, ist ja auch in sich drin. Also man spürt das auch. Also ich bin mir auch sicher, dafür brauchst du auch keine Ausbildung. Das spürt jeder. Jeder spürt das, was ihm tatsächlich gut tut und wo er sich drin wohlfühlt und was ihm irgendwie gefällt.
Und würdest du sagen, du bist jetzt angekommen in dem Haus?
Ja.
Ja?
Mhm.
Und dich inspiriert es und du fühlst dich wohl?
Ja. Ja, hätte ich wirklich vor 7 Jahren nicht gedacht, oder 8 Jahre. Aber ist definitiv so. Ja.
Finde ich ein ganz gutes Schlusswort. Liebe Marie, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke für das Interesse und die Kuchen.
Den ich fast alleine gegessen habe.
Stimmt, ja.
Okay. Erstmal tschüss. Vielen Dank an unsere Freunde bei Jaguar, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.